NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Amerikanische Juden gehören zu den treuesten Wählern der Demokratischen Partei. Und auch diesmal zeigen Untersuchungen, dass rund 70% von ihnen Hillary Clinton ihre Stimme gaben. Der Wahlsieg von Donald Trump hat sie und auch viele republikanische Juden schockiert. Ein Trump-Anhänger hatte erst kürzlich einen Kritiker aus den Reihen der Republicans als abtrünnigen Juden bezeichnet. Zurzeit breitet sich vor allem die Sorge aus, der künftige Präsident könnte sich mit beinharten Antisemiten umgeben. Teilweise gibt es regelrechte Panik unter amerikanischen Juden. Antisemitismus könne starken Aufwind bekommen. Mein Kollege Andreas Mink in New York beobachtet die Entwicklung. Er ist Redakteur des jüdischen Magazins Aufbau. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, ob das nun Alarmismus ist oder ob sich die Sorge aus Tatsachen und Erfahrungen speist.
Ja, das speist sich also durchaus aus Erfahrungen. Gerade am Ende seiner Kampagne hat Trump in seiner letzten großen Wahlanzeige auch offen antisemitische Töne angeschlagen und also von einer internationalen Bankerverschwörung gesprochen. Und dabei waren auch viele jüdische Gesichter zu sehen in der Anzeige.
Also es haben sich ja wohl offenbar auch Trump-Anhänger teilweise sehr antisemitisch über kritische Journalisten geäußert und die beschimpft.
Ja, das gab's. Er hat ja stark auf Social Media und vor allem Twitter gesetzt. Und es gab also über Twitter schon vor längerer Zeit Kampagnen gegen jüdische Journalisten oder eine jüdische Schauspielerin, die sich für Hillary Clinton ausgesprochen hat. Und das kam natürlich dann nicht direkt aus dem Trump-Lager oder aus Trumps Umgebung, aber es kam direkt also von Leuten, die Trump unterstützen. Und teilweise hat Trump auch selber Tweets weitergesandt, die antisemitische Klischees bedienen.
Nun sorgt er besonders für Aufruhr, dass er Steve Bannon zum Chefstrategen im Weißen Haus gemacht hat. Steve Bannon war verantwortlich für die Internetseite Breitbart. Das ist ja eine Seite der alternativen Rechten, der sogenannten Alt-Right-Bewegung. Und die Anti-Defamation League hat sehr scharf protestiert gegen diese Nominierung von Steve Bannon. Wird denn Steve Bannon jetzt von allen mehr oder weniger als Radikalrechter und Antisemit und Vertreter der Theorie von der Überlegenheit der weißen Rasse gesehen?
Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Die Breitbart-Website hat sicherlich auch Ressentiments gegen Juden bedient. Und andererseits ist es natürlich so, dass Breitbart von einem jüdischen Journalisten gegründet worden ist, Andrew Breitbart. Und die Website hat auch unter Bannons Führung immer einen hart pro-israelischen, konservativen, also Likud-israelischen Kurs verfochten, nicht? Der Antisemitismus ist nicht das dominante Thema, glaube ich, bei Bannon oder generell bei Breitbart, aber es ist in diesem Mix drin von Ressentiments, die eben so die Weiße bedienen, die denken, sie sind übergangen worden von der amerikanischen Gesellschaft und die jetzt in alle Richtungen austeilen, gegen Schwarze, gegen Frauen, gegen Schwule und dann eben auch gegen Juden. Also das ist eher so dieser Mix von Ressentiments, der einem Angst machen sollte.
Sie haben es schon erwähnt, Trump ist ja auch sehr positiv gegenüber der israelischen Regierung. Netanyahu hat seine Zufriedenheit geäußert, dass Trump gewählt wurde, weil Trump in der Siedlungspolitik kein Hindernis für den Friedensprozess sieht. Ist das der einzige Punkt, weshalb es auch eine ganze Reihe jüdischer Trump-Unterstützer gibt? Oder was haben die sonst für Motive?
Naja, das stimmt natürlich mit Israel. Und man muss auch sehen, dass der wichtigste Berater von Trump, Jared Kushner, sein Schwiegersohn, jüdisch ist. Und Kushner hat immer während der Wahlkampagne gemeinsam mit den Kindern von Trump einen mäßigenden Einfluss auf Trump ausgeübt, also in der Richtung, dass er sagte, du musst aufhören mit diesen chaotischen Anschuldigungen und Hassreden in alle Richtungen, du musst disziplinierter auftreten. Genau wie die Mehrheit des republikanischen Establishments hat Kushner mit Antisemitismus absolut nichts am Hut und er wird dagegen auch vorgehen.
Nochmal zum Thema Israel. Wenn weite Teile der amerikanischen Juden Trump außerordentlich skeptisch bis sehr ablehnend gegenüberstehen und aber Trump und Netanyahu quasi Buddies sind, wird das die amerikanischen Juden weiter von Israel entfremden oder was bedeutet das?
Es ist schwer zu sagen. Es gibt, würde ich von den Umfragen bestätigt, diesen Trend, dass die amerikanischen Juden und jüdische Israelis sich gerade in der Frage der Zwei-Staaten-Lösung oder der Zukunft von Israel und Palästina immer weiter voneinander trennen. Momentan ist es generell so, dass die meisten jüdischen Offiziellen eher auch ein bisschen abwarten. Also die Republican Jewish Coalition, also der konservative jüdische Interessenverband in der Politik, die haben Trump erst scharf kritisiert. Aber seit er jetzt Präsident geworden ist, sind sie stiller geworden und haben im Grunde genommen gesagt, okay, jetzt geben wir ihm erstmal Zeit und gucken, was er als Präsident tatsächlich anstellt.
Das war Andreas Mink, Redakteur des jüdischen Magazins Aufbau in New York, über die Sorgen der amerikanischen Juden nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Bei uns geht es gleich um eine Ausstellung in Braunschweig zur Geschichte des liberalen Judentums in der Region. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die Antisemitismusvorwürfe gegen ein Seminar der Hildesheimer Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst sind nach Auffassung von externen Gutachtern berechtigt. Die Lehrmaterialien seien zum Teil israelfeindlich, heißt es in der Expertise des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung. Einige Texte arbeiteten mit antisemitischen Klischees. Das Seminar habe ein extrem einseitiges Bild vermittelt und entspreche nicht wissenschaftlichen Standards. Zur Erstellung des Gutachtens wurden auch Lehrtexte und Prüfungsprotokolle herangezogen. Das inzwischen abgesetzte Seminar hatte massive Kritik der jüdischen Gemeinschaft ausgelöst. Im September trat die verantwortliche Dekanin zurück. Anfang November kündigte Hochschulpräsidentin Christiane Diene ihren Rückzug aus dem Amt an. Beide hatten lange Zeit das Seminar verteidigt. 2000 Menschen haben sich am vergangenen Sonntag bundesweit am Mitzvah Day beteiligt, dem jüdischen Tag der guten Taten. Insgesamt hätten mehr als 100 Aktionen in 40 Städten stattgefunden, teilte der Zentralrat der Juden in Deutschland mit. Gruppen hätten Seniorenheime besucht, Spielnachmittage für Flüchtlingskinder organisiert oder Gräber gepflegt. Aus Aktionen zum Mitzvah Day sei vielerorts bereits eine kontinuierliche Hilfe erwachsen. Die Bundesregierung wird nach den Worten von Justizstaatssekretär Gerd Billen im nächsten Jahr konkrete Maßnahmen ergreifen, damit strafbare Hasskommentare in den sozialen Netzwerken konsequent gelöscht werden. Bis Ende Februar soll festgestellt werden, ob Facebook, YouTube und Twitter auf Hinweise der User angemessen reagieren. Billen räumte ein, dass Staatsanwaltschaft und Polizei in der Vergangenheit nicht immer konsequent ermittelt hätten. Eine nach Antisemitismusvorwürfen bereits mehrfach verschobene Ausstellung an der Universität Göttingen zur Vertreibung der Palästinenser wird nun voraussichtlich erst in einem halben Jahr gezeigt. Die Leitung der Hochschule begründete die erneute Verschiebung damit, dass ihr keine neutrale wissenschaftliche Expertise zu der Ausstellung vorliege. Deshalb sei entschieden worden, externe wissenschaftliche Analysen in Auftrag zu geben. Ursprünglich sollte die Ausstellung mit dem Titel »Die Nakba, Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948« am 1. November eröffnet werden. Soweit die Meldungen.
Eine Ausstellung über die Wissenschaft des Judentums, das klingt trocken. Doch es geht um etwas sehr Spannendes, nämlich wie jüdische Reformatoren mit neuer Forschung und modernen Schulen die Grundlagen dafür legten, dass junge Juden in der bürgerlichen Gesellschaft Erfolg haben konnten. Die Initiative für die Sonderausstellung im Braunschweigischen Landesmuseum kam vom Israel-Jakobson-Netzwerk in Niedersachsen. Michael Hollenbach berichtet.
Die Ausstellung führt zurück in die Zeit um 1800, als Juden im Gefolge der Aufklärung den Aufbruch in die Moderne wagten. Zu den Highlights der Ausstellung zählen Originalbriefe von Heinrich Heine und eine Postkarte von Albert Einstein. Mit dieser Karte bedankt sich Einstein für ein Buch und stellt klar, dass seine zuvor geäußerte Bemerkung gegen das Studium von Frauen nicht ernst gemeint wäre. Gerade die Region um Braunschweig spielte eine besondere Rolle, als sich so etwas wie eine Wissenschaft des Judentums entwickelte. Intellektuelle und Forscher wie Eduard Ganz, Leopold Zunz und Abraham Geiger fanden sich zusammen, um das Judentum zum Gegenstand moderner Forschung zu machen. Damit formulierten sie die Ansätze für eine neue jüdische Identität. Mit der Ausstellung kommen nun erstmals einige Exponate des New Yorker Leo Baeck-Instituts zurück in ihre Heimatregion, eine Region, in der die Wurzeln des liberalen Judentums liegen. Zu hören sind in der Ausstellung auch Klangwelten jüdischer Musikgeschichte. Zu sehen unter anderem ein Modell des Sesener Jakobstempels, den Israel Jakobson Anfang des 19. Jahrhunderts errichten ließ. Der 1768 in Halberstadt geborene Jakobson hinterließ vor allem im westlichen Harzvorland in Sesen seine Spuren. Der Kunsthistoriker Joachim Frassel ist hier der Experte für jüdisches Leben.
Wir befinden uns im Zentrum des Geburtsortes des liberalen Judentums und der Reformen, die Anfang des 19. Jahrhunderts durch Israel Jacobson initiiert worden sind.
1801 gründete Israel Jacobson ein Internat, um der Bildungsmisere der jüdischen Jugendlichen in ländlichen Regionen entgegenzuwirken. Ausgerechnet in Seesen, wo es nur wenige Juden gab.
Er wollte einfach seine Reformideen dort verwirklichen, wo ihm eine gewachsene Gemeindeorthodoxie nicht dazwischenreden konnte.
So wie man der Fährte Israel Jacobsons in Seesen folgen kann, so wollen die Initiatoren des Netzwerks jüdische Spuren in der gesamten Region Braunschweig freilegen und erhalten. Alexander von Kienlin ist einer der Gründer des Israel-Jacobson-Netzwerks für jüdische Kultur und Geschichte. Er berichtet von zahlreichen kleinen Synagogen.
Viele wurden ja bereits im 18. und 19. Jahrhundert schon wieder aufgegeben, weil einfach die Bevölkerung sich verändert hat. Und viele von diesen alten Synagogen wurden umgebaut in Bürgerhäuser, in was auch immer. Bauten, denen man heute nicht mehr ansieht, dass es Synagogen sind. Und gelegentlich mal kommen solche Bauten zutage und dann ist man ganz überrascht, dass irgendwie in so einem im Kern mittelalterlichen Gebäude plötzlich irgendwelche jüdischen Ikonografien auftauchen.
Ein Beispiel für die jüdischen Spuren ist der Heideort Steinhorst.
Das ist ein besonders interessanter Platz, weil es dort eine jüdische Landwirtschaftsschule gab, die unser Bild vom Judentum natürlich völlig verändert. Also wir haben in der Regel ja immer so das städtische, gebildete Judentum im Kopf, aber dass jüdische Gemeinden genauso gut auf dem Land tätig waren, dass sie als Bauern regelrecht gearbeitet haben, das ist uns meistens gar nicht so klar.
Das von dem jüdischen Architekten Heinrich Tessonow errichtete Gebäude dient seit Jahrzehnten als Haus der Gemeinde. Dessen jüdische Wurzeln sind den meisten Einwohnern nicht mehr bekannt. Mit einem soeben erschienenen Kulturführer sowie touristischen Angeboten will das Netzwerk das Interesse für die jüdische Kultur in der Region wecken und wachhalten. Zu diesen Angeboten zählen auch die Sonderveranstaltungen am Rande der Ausstellung Wissenschaft des Judentums. So wird am kommenden Dienstag der in Hannover geborene Ismar Schorsch über den jüdischen Aufbruch in die Moderne referieren. Der 81 Jahre alte Schorsch war lange Jahre Präsident des Leo-Baeck-Instituts in New York.
Die Sonderausstellung über die Wissenschaft des Judentums ist zu sehen in der jüdischen Abteilung des Braunschweigischen Landesmuseums und zwar bis zum 5. März 2017 immer von Freitag bis Sonntag. Für uns berichtete Michael Hollenbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main.
Mehrfach hat Gott in seinem Zorn sein Schöpfungswerk zerstört. Den Rauswurf von Adam und Eva aus dem Paradies haben wir zu Beginn der Tora gelesen. Ein paar Generationen später kam die Sintflut. Immerhin ließ Gott die Familie Noah am Leben und versprach nach der Katastrophe, nie mehr die Welt im Ganzen zu vernichten. Nicht, dass er resignierte, aber er wurde realistisch. Niemals mehr will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Gott sah ein, dass es keinen Zweck hatte, das Böse durch Vernichtung aus der Welt zu schaffen. Nach der rabbinischen Deutung hat Gott am Ende der Noah-Geschichte, als er den Bund mit der Schöpfung schloss, ausgedrückt im Regenbogen, der Menschheit das Instrumentarium des Rechts gegeben. Im Talmud wird dieses als die sieben noachidischen Gebote bezeichnet, ein universeller Rechtskodex, der den zehn Geboten ähnelt. Trotz seines Versprechens nach der Sintflut will Gott jedoch ein paar Geschichten später, in unserem heutigen Abschnitt, erneut zerstören. Diesmal sind es die Städte Sodom und Gomorra, die seinen Zorn erregen. Doch seit Noah hat sich die Beziehung Gottes zu den Menschen grundlegend verändert. Das Recht, die Gesetze, die das Verhalten der Menschen zum Guten hin lenken sollen, aber damit eben auch die Beziehung zu Gott prägen, haben offensichtlich den Effekt, dass sie Gottes Allmacht bändigen. Gott klingt fast etwas unsicher, als er beschließt, Sodom und Gomorra ob ihrer sündigen Bevölkerung zu zerstören. Sollte ich Abraham verhehlen, was ich vorhabe? Da doch Abraham zu einem großen und mächtigen Volke werden wird und alle Völker der Erde durch ihn gesegnet werden sollen? In der Bibel ist die Idee des Monotheismus eng mit der Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit verknüpft. Das ist auch der Grund, warum Gott Abraham erwählte. Denn ich habe ihn erkoren, damit er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm gebiete, den Weg des Ewigen einzuhalten, Recht und Gerechtigkeit zu üben. Wie würde Gott dastehen, wenn er, der Urheber des Rechts, sich jetzt willkürlich verhielte? Wir werden als Leser der Bibel Zeugen einer Entwicklung, in der Gott seine Handlungen nunmehr vorsichtig abwägt. So sprach denn der Ewige: Wenngleich das Geschrei über Sodom und Gomorra so groß, ihre Versündigung so überaus schwer ist, so will ich dennoch hinabsteigen und sehen, ob sie ganz so gehandelt, wie es nach den Klagen scheint, die zu mir gedrungen, oder nicht. Ich will es wissen. Dem steht ein wachsendes Selbstbewusstsein der Menschen gegenüber. Ausgestattet mit dem Instrumentarium des Rechts, stellt sich Abraham Gott entgegen. Der Richter der ganzen Erde, sollte der nicht Gerechtigkeit üben? Und beginnt zu verhandeln. Vielleicht sind 50 Gerechte in der Stadt. Wirst du sie wohl hinraffen und nicht vielmehr dem ganzen Ort vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, dergleichen zu tun, dass du tötest den Unschuldigen mit dem Schuldigen. Gott wird kleinlaut und verspricht, Sodom und Gomorra zu verschonen, sollten sich dort 50 Gerechte finden. Auf diesen Erfolg setzt Abraham nach. Vielleicht fehlen an den 50 Unschuldigen 5. Wirst du wohl die ganze Stadt um dieser 5 willen vernichten? Bekanntlich handelte Abraham Gott auf 10 Gerechte herunter. Wir wissen allerdings nicht, ob es 10 Gerechte in Sodom und Gomorra gab. Gott zerstörte trotzdem die beiden Städte. Und auch weitere Zerstörungen folgten immer mal wieder in der Bibel. Neu aber war, dass Gott, aus Sicht der Menschen, nicht mehr dem Maßstab von Recht und Gerechtigkeit enthoben war. Mit diesem Maßstab prägte unsere Religion die Geschichte der Zivilisation. Was ihre Beziehung zu Gott betrifft, hängt diese nicht davon ab, sich bedingungslos dem Willen Gottes zu fügen, sondern genau umgekehrt, Gott immer wieder am Maßstab des Rechts und der Gerechtigkeit herauszufordern. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main. Und hier noch ein Hinweis: wegen der ARD-Radionacht für Kinder hören Sie unsere Sendung Shabbat Shalom am kommenden Freitag in einer verkürzten Fassung von 19.45 Uhr bis 19.50 Uhr.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20.30 Uhr auf NDR Info.